Einen schönen guten Abend bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute zugeschaltet aus München ist Professor Michael von Brück. Herr von Brück, sind Sie mit an der Leitung?
Jetzt funktioniert sie.
Gut, jetzt. Herr von Brück, wenn ich Sie einfach fragen darf, Sie sind wahrscheinlich einer der bekanntesten, auch akademisch versierten Kenner der Zen-Spiritualität. Sie haben als evangelischer Theologe einen Lehrstuhl in München gehabt, vor Ihrer Emeritierung vor einigen Monaten, und haben einige Bücher, unter anderem auch über Zen-Buddhismus, geschrieben. Und wir haben im Rahmen unserer Aktivitäten im Internet über globalen Dialog auch zwischen Spiritualität und verschiedenen Formen von Spiritualität uns gedacht, wir würden uns gerne mal anschauen, was ist denn der jeweils spezielle Beitrag von verschiedenen spirituellen Schulen. Es wird ja oft davon gesprochen, dass letztendlich alle Formen von Mystizismus auf das Gleiche hinauslaufen, und das mag wohl sein, das ist sicher auch der Fall, aber sie haben auch ihre spezielle Note und sie haben auch im Konzert der verschiedenen Formen von Weltspiritualität vielleicht ihre spezielle Aufgabe. Darf ich Sie als Experten des Zen fragen, würden Sie das überhaupt einmal so auch dem zustimmen, dass Spiritualität neben dem gemeinsamen Punkt, auf den es hinausläuft, eben auch diese jeweilige Färbung hat, die wichtig ist, auch sich mal näher anzusehen?
Ja, zunächst muss man natürlich fragen, was ist denn Spiritualität? Dieses Wort wird ja nun heute geradezu inflationär gebraucht und man versteht Verschiedenes darunter. Ich habe eine ganz einfache, aber ganz allgemeine Definition, indem ich sage, Spiritualität ist die bewusste Beschäftigung des Bewusstseins mit sich selbst. Mhm. Die bewusste Beschäftigung des Bewusstseins mit sich selbst. Und das kann in einem religiösen Rahmen, muss aber nicht in einem religiösen Rahmen passieren, nicht wahr? Wir haben zum Beispiel auch Spiritualität in diesem Sinne natürlich in der Kunst. Das gibt es dann wahrscheinlich auch in der Medizin und in vielen anderen Bereichen, sicher auch im Sport. Es ist also die Formung des Bewusstseins, die nicht irgendwie nebenbei oder unbewusst passiert, sondern gezielt und gewollt. Mhm. Und wir unterscheiden nun in München, wir haben dort ein humanwissenschaftliches Zentrum, in dem verschiedene Disziplinen, die sich mit dem Menschen beschäftigen, also von der Medizin über die Hirnforschung bis zur Soziologie oder auch der Rechtswissenschaft und eben auch der Religionswissenschaft, ein humanwissenschaftliches Zentrum. Dort sprechen wir von der Suche nach den anthropologischen Universalia und den kulturellen Spezifika, mhm, des Menschseins. Also wir meinen, es gibt allgemeine, mit dem Menschsein verbundene Formen des Lebens, Fragen, die der Mensch stellt und Erfahrungen, die er macht. Aber das ist meistens oder fast in jedem Falle dann kulturell gebrochen. Nicht mal selbst etwas ganz Allgemeines, wie wir Schmerzen empfinden, hängt an unserem psychischen und damit eben natürlich auch kulturellen Zustand. Mhm. Wir können experimentell zeigen, dass Schmerzempfindungen, Lustempfindungen oder die vielen Mischungen dazwischen, die uns so ganz als allgemein menschlich erscheinen, durch kulturelle, ja, ich will mal sagen, Vorgaben oder Erwartungen geprägt werden. Und das ist etwas, was nun in den indischen und chinesischen Traditionen in einer Weise erkannt worden ist, also gar nichts Neues ist, mhm, also dass sich gerade in diesen Ländern eine Spiritualität herausgebildet hat seit Jahrtausenden und eine Übung von Menschsein, die nun genau diese Fragestellung, wie kann mein Geist mein ganzes Leben, nicht nur meine Gedanken und meine Gefühle, sondern auch meinen Körper beeinflussen, wie dies geleistet werden kann. Mhm. Und das ist der Grund dafür, dass wir aus Indien oder aus China solche langfristigen Übungssysteme haben, wie Yoga, wie Meditationsformen, Zen, transzendentale Meditation und was es alles gibt, in einer Weise, wie sie in dieser Breite und auch in dieser Tiefe in wohl kaum einer anderen Kultur entwickelt worden ist.
Das heißt, Sie sagen vor allem mal, dass im indischen und auch chinesischen Kontext hier ein Übungsspektrum an Bewusstseinstechniken, sage ich mal, entwickelt wurde, das hier außergewöhnlich ist und gerade vom europäischen Rahmen weit über das hinausgeht, was wir hier an Techniken entwickelt haben. Ist diese Auseinandersetzung mit Bewusstseinstechniken das Spezielle an, ich sage mal, allgemein an den asiatischen Meditationsformen und im Speziellen?
Das ist in dieser Breite und auch in dieser Intensität, mit der man da seit Jahrtausenden beobachtet hat und dann systematisiert hat und entsprechend geübt hat, schon einzigartig. Aber schauen Sie selbst, wir wollen ja Zen ansprechen. An dem Wort selbst kann man schon deutlich machen, dass Zen selber eine kulturübergreifende Praxis ist. Nicht? Zen ist die japanische Aussprache, ist einfach die andere Aussprache von Chinesisch Chan. Das ist ja in China entwickelt worden. Aber auch Chan ist nichts anderes als eine, ja, wir würden fast sagen, Verballhornisierung. Ne? Also ich versuche chinesische Aussprache eines alten indischen Wortes, eines Sanskrit-Wortes, nämlich Dhyana. Und Dhyana übersetzen wir meistens mit Versenkung, also eine Konzentration, eine bleibende Konzentration und Versenkung des Bewusstseins in sich selbst. Dhyana in diesem Sinne kommt nun in unterschiedlichen indischen Traditionen vor. Das kommt im Yoga, spielt es eine zentrale Rolle. Das gibt es schon in den Upanishaden, also in Texten, die weitaus älter sind als auch der Buddhismus. Das heißt, diese Praxen, die in Indien entwickelt worden sind und dann mit der Übertragung des Buddhismus von Indien nach China eben auch nach China kamen und dort in China auf eine ganz andere Kultur stießen. Von uns aus gesehen, nicht wahr, ist Asien irgendwie ein Kontinent, aber Indien und China und die beiden Kulturen, Sprachkulturen, Religionskulturen, ästhetischen Kulturen und alles, unterscheiden sich mindestens genauso voneinander wie europäisches und indisches oder europäisches und chinesisches Denken sich unterscheiden. Also indem der Buddhismus von Indien nach China kam, wollte ich sagen, hat er selbst schon eine kulturelle Schranke überwunden und eine neue Synthese geschaffen. Wir sagen oft ein bisschen vereinfacht, Zen ist die Synthese aus indischer Geistesschulung und daoistischer, altchinesischer Lebensanschauung. So einfach ist das natürlich nicht, aber man kann sich daran deutlich machen, dass hier zwei unterschiedliche Kulturen, die freilich auch einiges gemeinsam haben, darüber sprechen wir vielleicht noch, dass zwei unterschiedliche Kulturen einander befruchtet haben und damit eine Bewegung, eine Transformation von Kultur in Gang gesetzt haben, die bis heute anhält, und zwar sowohl in den Ursprungsländern, also sowohl in China, als auch in Japan, Korea, Vietnam, überall, wo also Zen heimisch ist, aber dann eben auch jetzt in der Übertragung des Zen nach Amerika und Europa und darüber hinaus in die ganze Welt, übrigens auch nach Afrika und Südamerika.
Der Plenummodus wurde deaktiviert.
Der geistige Impuls, der dort ins Leben gekommen ist, im 6., 7. Jahrhundert nach unserer Zeit, da in China ins Leben gekommen ist, ein geistiger Impuls, der bis heute anhält und bis heute und heute eben auch wieder Kulturen überschreitet. Und zwar ist das wohl deshalb möglich, weil Zen eben tatsächlich so ein effizientes, genaues und praktikables Übungssystem des Geistes ist, dass es sich an ganz unterschiedliche kulturelle Ausprägungen anpassen kann.
Jetzt haben Sie vor allem hervorgehoben, wie Zen einfach ein ausgeprägtes Instrument ist, das eben aus auch dieser Synthese des indischen Buddhismus und der taoistischen Lebenspraxis in China entstanden ist. Wenn man spirituelle Texte liest, wenn man zum Beispiel die Aufzeichnungen der Smaragdenen Felswand liest, das ist so ein klassischer Zen-Text. Wenn man den querliest zum Beispiel dem Neuen Testament oder den Bekenntnissen des Augustinus oder auch anderen asiatischen Texten wie die Bhagavad Gita oder neuere Texte von Aurobindo, da fällt in den Zen-Texten eine ganz besondere Note auf, die anders anstimmt als christliche Texte, die anders anstimmt als hinduistische Texte, die, egal woher dieser Text auch kommt, diesen Zen-Geist oft sehr direkt spürbar werden lassen. Eine Frage an Sie, würden Sie dem einmal zustimmen? Und falls Sie dem zustimmen, was zeigt sich hier? Was ist dieses besondere, dieser Zen-Flair, der in solchen Texten durchkommt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine Frage, an der sich auch jetzt genau das zeigen lässt, konkret zeigen lässt, was wir eben diskutiert haben. Also zunächst ist ja mal, und das will ich vorausschicken, bevor ich Ihre Frage beantworte, zunächst ist ja mal bemerkenswert, dass Zen, das sich immer selber stilisiert als eine Tradition jenseits der Traditionen, als eine direkte Überlieferung von Geist zu Geist, ohne Schriften, selbst ganz markantes Schrifttum hervorgebracht hat. Dass also diese, ich will mal sagen, Rhetorik von der jenseits von allen Schriften und jenseits von allen Gedanken so nicht stimmt und auch für die eigene Zen-Geschichte nicht wirklich sonderlich hilfreich ist. Aber Zen hat bestimmte Gründe, das so eine Rhetorik zu pflegen. Jedenfalls der Text, den Sie gerade erwähnen, ist eine der großen Koransammlungen aus dem 11., 12. Jahrhundert, nicht? Sie sagten, Liederschrift von der smaragdenen Felsmann, der chinesisch Pianlu oder japanisch Heikigan Roku. Das ist eben etwas ganz anderes als Bhagavad Gita, Neues Testament oder Upanishaden. In all den anderen Texten, die wir jetzt eben genannt haben, werden Gedanken entwickelt, werden Geschichten erzählt, nicht wahr? Wir sagen heute narrative Traditionen, denken Sie etwa ans Neue Testament. Von Jesus werden die Heilungsgeschichten erzählt, die Wundergeschichten und dann natürlich das ganze Drama von Kreuzigung und Auferstehung. Und das geschieht in rationaler Form. In den Paulusbriefen dann noch viel mehr. Dort wird argumentiert, nicht nur erzählt, sondern ein Argument aus dem anderen abgeleitet. Und ganz ähnlich ist das eben auch in der Bhagavad Gita oder solchen Texten. In den Zen-Texten, vor allem in dem gerade auch, den Sie ansprachen, also im Bienlu, ist das ganz anders. Das sind ganz knappe Formulierungen, die eine Situation ansprechen, eine oft skurrile oder aus dem Alltäglichen herausfallende Situation, in einer Koranfrage eigentlich gipfeln. Und so eine Koranfrage ist eben eine ausweglose Situation, in der sich Menschen, die von denen da eben erzählt wird, befunden haben, meistens im Gespräch zwischen einem Lehrer und einem Schüler oder zwischen zwei Lehrern oder zwei Schülern, die nun einander testen, sind sie spontan in der Lage, hinter die Worte, hinter die Gedanken, hinter das bloß rationale Entfalten von, was weiß ich, Kausalitäten, einen größeren Zusammenhang der Welt zu erkennen. Mhm. Also zum Beispiel, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, jetzt aus dem Heikigan Roku, da wird also oft gefragt, warum kam der Bärtige aus dem Westen? Mhm. Das ist Bodhidharma, der Legende nach der erste Patriarch des Zen in China war, der eben nun aus Indien kam und dort jahrelang vor der Wand gehockt und meditiert hat. Oder eine andere Geschichte, die vielleicht jetzt noch eingängiger ist, Korangeschichte, die jetzt nicht im Heikigan Roku vorkommt, aber in aus anderem Zusammenhang. Zwei Hände klatschen in die Hand, höre den Ton der einen Hand. Das war das auch das Koran, mit dem ich jahrelang gearbeitet habe. Man muss also sich auf einen solchen Text einlassen. Es gibt keine rationale Lösung, aber es gibt eine Lösung mit dem ganzen Leben, mit dem ganzen Menschsein, an der man dann arbeitet. Eine Lösung jenseits von Ja und Nein, jenseits von Gut und Böse, jenseits von Worten und Nichtworten, wie auch immer. Und die chinesische Geisteswelt hat nun in diesen Sammlungen von Koans, von Kurzgeschichten, von skurrilen Situationen mit Zen-Meistern etwas ganz Wunderbares ausgedrückt, nämlich, dass Sprache unsere Lebenserfahrung nicht beschreiben kann. Sprache ist eine Abstraktion, die immer anders ist als die wirkliche Erfahrung. Dass wir aber Sprache brauchen, um uns sozusagen auf die Spur setzen zu lassen. Es gibt einen berühmten Spruch, der im Zen viel verwendet wird, aber schon aus Indien kommt, ursprünglich aus dem sogenannten Lankavatara Sutra. Der heißt, man soll auf den Mond schauen und nicht auf den Finger, der auf den Mond zeigt. Mhm. Der Mond wäre hier jetzt also die Erleuchtung oder die tiefe geistige Erfahrung, und die Texte sind die Finger, die darauf hinzeigen. Aber die Erfahrung muss man selber machen. Wer nur auf den Finger schaut, sieht den Mond nicht. Und nun kommt noch was hinzu. die chinesische Sprache ist eben anders als das Deutsche oder das Griechische oder auch das Sanskrit. Das sind sogenannte flektierende Sprachen, die also Subjekt, Prädikat, Objekt bilden, die Kasus bilden, also einzelne Fälle, in denen die Worte zueinander in Beziehung gesetzt werden, oder auch beim Verbum, nicht wahr, eine unglaubliche Fülle von Handlungsmöglichkeiten und Handlungswirklichkeiten in der Sprache ausdrücken. Im Chinesischen ist das etwas anders. Dort werden gleichsam Wortbilder nebeneinander gestellt und es braucht einen sehr kreativen Geist, die Zusammenhänge zu erkennen. Drum finden Sie auch, wenn Sie jetzt diesen Text, den Sie erwähnten, Heikigan Rokku in deutscher Übersetzung lesen und mehrere Übersetzungen nebeneinander legen, die weichen dramatisch voneinander ab, wie es nicht der Fall ist, wenn Sie zum Beispiel das griechische Neue Testament nehmen und das übersetzen wollen. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass die chinesische Sprache viel mehr assoziativ ist oder dann in den Text nehmen, auch die Schrift. Nicht wahr? Das sind ja Bilderschriftzeichen, die tatsächlich Bilder nebeneinander setzen und enorm kreativen Spielraum freilassen, wie man sie dann ins Deutsche, also in eine reflektierende Sprache übersetzen kann. Mhm. Hier haben also kulturelle Unterschiede, Sprachunterschiede, aber auch Mentalitätsunterschiede, nämlich die Erkenntnis, Sprache kann immer nur indirekt auf was hinweisen und nicht die Sache wirklich bezeichnen. Hier haben die alle ihre Wurzel und es ist ganz spannend. Ich muss aber noch hinzufügen, wenn man ein bisschen bewandert ist in chinesischer Geschichte und chinesischer Kulturgeschichte, dann erscheinen diese Koans oder diese scheinbar sinnlosen Sprüche, die da stehen, als gar nicht mehr so sinnlos und abstrus. Warum? Weil oft Anspielungen drinstecken an Klassiker der Vergangenheit, also noch vor der Zen-Geschichte, nicht in der alten chinesischen Literatur, weil in kurzen Sprachbildern vom Tiger oder vom Löwen oder vom Drachen oder so etwas anklingt, was die Chinesen verstehen, die diese Traditionen kennen, die aber hier nur so ganz kurz in Zitaten geradezu schnippisch angespielt werden. Und deshalb ist es schon auch sinnvoll, solche Texte zu lesen, sie zu interpretieren, eben auch kulturgeschichtlich zu verstehen, weil man sich sonst dieser Anspielungen und dieses ganzen geistigen Horizontes, der da aufgespannt wird, entziehen würde. Aber das ist natürlich mühsam. Das ist aber noch nicht das, was man im Zen eigentlich macht, dieses Paradox oder durch die Widersprüche hindurchgehen mit einem unmittelbaren Verstehen.
Jetzt würde ich gerne einen großen Sprung machen. Sie haben wirklich auch diese kulturelle Besonderheit des chinesisch-kulturellen Hintergrundes von der Zen-Tradition hier herausgearbeitet, bis zur Besonderheit auch der chinesischen Sprache gegenüber den indoeuropäischen Sprachen. Jetzt sind wir natürlich vermehrt und immer mehr in einer globalen Weltsituation, die auch spirituell, religiös eine globale Situation ist. Wir sind konfrontiert, dass wir heutzutage wirklich auf Tastendruck sämtliche heiligen Texte, sämtliche Traditionen auf unserem Bildschirm haben können. Wenn Menschen auf spiritueller Suche sind und hier versuchen, einen, ich sag mal, zeitgemäßen Zugang zu diesem Reichtum der spirituellen Welttradition sich selber zu erschließen, kann man hier ja auf verschiedene Wege gehen. Man kann zum Beispiel sagen, da ist diese eine Form von Spiritualität, sei es eben jetzt der Zen-Buddhismus oder sei es ein südamerikanischer Schamanismus oder sei es Bhakti-Yoga oder eben ein auch traditionell verstandenes oder auch nicht traditionell verstandenes Christentum, das ist die eigentliche tiefste Verkörperung des menschlichen spirituellen Impulses. Man könnte auch auf den Weg gehen und sagen, das sind eigentlich verschiedene Varianten des Gleichen und es kommt jetzt gar nicht so drauf an. Im Prinzip wird das, was hier an heiligen Urgrund, an Göttlichkeit, wie auch immer, angesprochen wird, in verschiedenen kulturellen Kontexten angesprochen. Man kann aber auch sagen, das hat zwar etwas für sich, dass hier das Gleiche angesprochen wird, aber doch sprechen anscheinend diese Traditionen eben auch unterschiedliche Sprachen und scheinen auch unterschiedliche Aspekte des geistigen, spirituellen anzusprechen. Da klingt eben diese Schroffheit des Zen, der Zen-Spiritualität anders als ein Bhakti-Yoga, anders als eine talmudisch-jüdisch verstandene Spiritualität. Es ist auch wichtig zu sehen, dass es hier ein Reichtum an Verschiedenheit gibt der spirituellen Tradition, die in ihrer Eigenheit verstanden werden müssen, um den Reichtum uns auch irgendwie zugänglich zu machen. Frage, ja, sehen Sie das so?
Stimme ich Ihnen völlig zu. Und ja, stimme ich Ihnen völlig zu. Also ganz offenkundig sprechen wir verschiedene Sprachen. Und diese Texte sind in verschiedenen Sprachen abgefasst. Und nun gibt es zwei Zugehensweisen. Man muss die Sprache lernen, damit man auch die Feinheiten versteht. Ne? Mhm. Ich sagte ja schon, Übersetzungen sind so eine Sache. Mit Übersetzungen kriegt man den Geist des Übersetzers mit, aber nicht unbedingt den Text, wie er ursprünglich gemeint war. Mhm. Also es gibt einen kognitiven Zugang durch Sprache lernen, durch kulturelle Vergleiche, durch ein Erlernen und Studieren der Metaphern, die gebraucht sind und all dies, was wir eben akademisch tun. Aber es gibt einen zweiten Zugang und der ist nicht ganz unabhängig von dem ersten, denke ich. Und dieser zweite Zugang ist ein eher intuitiver. Ich sage gern, ein Text, nicht nur ein Text, sondern auch alles, was wir in der Kultur und in der Natur haben, begegnet uns in Resonanz. Mhm. Resonanz heißt ja, dass da etwas ist, ein Text oder ein Ritual oder ein Gedicht, ja, Poesie, was immer es ist, dass irgendetwas ist. Und wir uns innerlich öffnen dafür, es wirklich genau wahrnehmen, anrühren lassen und dann in Resonanz treten. Resonanz heißt mitschwingen. Ich benutze sehr gern diese akustische Metapher, weil es ja etwas ist, ja. Ich komme durch dieses Mitschwingen selbst in Bewegung. Also ein solcher Text versetzt mich in eine innere Schwingung. Das bedeutet, er weckt Potenziale in mir, die vorher nicht geweckt waren, die entweder geschlafen haben oder noch gar nicht wirklich auch da waren. Jetzt kann man aber sagen, und das ist meine Erfahrung, und Sie sprachen das ja schon an, am Anfang, als Sie mich vorstellten, einerseits als Universitätslehrer, als Akademiker, der die Kulturen studiert, andererseits als Meditationslehrer, mhm, der nun diese Resonanz der Schülern und Schülerinnen hilft, diese Resonanzen in sich freizumachen, der also sozusagen den Schutt wegräumt, damit das Herz sich öffnet. Mhm. Diese beiden Aspekte erlebe ich nun in meiner jahrzehntelangen Praxis als hilfreich. Die befruchten einander. Das heißt, ohne das kulturelle Wissen, und das bedeutet auch ohne jetzt auch die Differenzen in der Sprache, im kulturellen Hintergrund wahrzunehmen, würde ich wahrscheinlich nicht so begeistert in den Resonanzraum solcher Texte und solcher anderer Erfahrungen, auch anderer Menschen, hineintreten, wie ich es versuche. Und umgekehrt, ohne die Öffnung des ganzen Geistes, wie man eben in vielen Kulturen sagt, des Herzens, würde ich vermutlich die ganze Tiefe und Tragweite solcher Texte und solcher Metaphern, solcher Bilder, solcher Poesie gar nicht verstehen oder gar nicht wirklich in ihrer Tiefe wahrnehmen können. Mhm. Das hat sich also in meiner Praxis und meiner Lebenserfahrung ungeheuer miteinander verdichtet. Und nun fragen Sie zu Recht, wozu das Ganze, was soll es? In der Tat, Sie haben es schon angesprochen, es lässt uns die noch nicht erschlossenen Tiefen unseres eigenen Geistes, unseres eigenen Lebens erfahren. Und das ist großartig, es ist eine ständige Neuentdeckung von dem, was im Menschen als Potenzial steckt.
Hm. Würden Sie da durchaus sagen, dass diese Tradition es auf verschiedene Arten erschließen? Also ein Zitat, was mir hier einfällt, ist vom Dalai Lama, der ja bekannt dafür ist, dass er eben Christen in Europa nicht dazu rät, jetzt zum Buddhismus überzutreten, sondern sich in der eigenen Tradition zu vertiefen, und der eben meint, alle Weltreligionen oder eigentlich alle Religionen haben eine besondere Medizin, die wert ist, entwickelt zu werden. Würden Sie sagen, die spirituellen Traditionen und die Religionen, wenn man das jetzt einmal gleichsetzt, mir ist schon klar, dass das ein bisschen problematisch ist, das gleichzusetzen.
Ja.
Aber wenn man das jetzt gleichsetzt, haben unterschiedliche, um mit dem Dalai Lama seinem Wort zu bleiben, Medizinen. Und wenn dem so ist, gibt es eine spezielle Medizin, die den Zen auszeichnet?
Ja, aber es nur mit der Medizin vergleichbar ist, ist schwierig zu sagen. Erstens, weil eben verschiedene Medizinen tatsächlich auch für verschiedene Leiden da sind und man das jetzt nicht an Kulturen festmachen kann. Mhm. Ja, wenn also ein Leberproblem in Indien auftritt oder in Japan oder in Europa, ist unter Umständen dieselbe Medizin sinnvoll, während Religionen ja eben ein Gesamtkonzept von Lebenswirklichkeit sind, mhm, und sich gerade nicht auf Einzelnes nur beschränken. Das ist die eine Geschichte, und dann müsste man natürlich auch, wenn man von dem Bild der Medizin spricht, von Placebos reden.
Mhm.
Also, ich will es aber mal jetzt aus dem Witz herausnehmen, der Witz, der aber natürlich hintergründig ist, wie jeder Witz. Mir scheint schon, dass Kulturen sich in den vergangenen Jahrtausenden sehr unterschiedlich entwickelt haben, in unterschiedlichen Sprachen und damit ja auch ästhetisch, das heißt sowohl in der Wahrnehmung von Wirklichkeit als auch in der Darstellung von Wirklichkeit, das ist ja Ästhetik im weitesten Sinne, unterscheiden. Das zeigt sich an den Sprachen, es zeigt sich an den Ritualen, es zeigt sich an der Poesie, der Musik, dem Tanz, an allem, was wir entwickelt haben, um Potenziale des Menschen, Möglichkeiten des Menschen, Gefahren, denen der Mensch innerlich ausgesetzt ist und auch äußerlich, zu benennen und bewusst zu machen. Also das ist schon verschieden in den verschiedenen Kulturen. Aber was wir eben auch beobachten können, ist, dass es keine abgeschlossenen Kulturen gibt, sondern die entwickeln sich alle weiter. Mhm. Und zwar jeweils im Austausch mit anderen. Und dadurch, wir haben es schon gesehen, China hat sich durch den Kontakt mit Indien weit entwickelt. Indien hat sich durch den Kontakt mit der islamischen Welt weiterentwickelt und dann mit der europäischen auch. Und solche kulturellen Synthesen, die natürlich in sich enorm vielfältig sind, da gibt es Abstoßungsprozesse, da gibt es Ausschließungsprozesse, gleichzeitig wieder Integrationsprozesse. Da ist nie nur das eine oder das andere da, sondern das ist ein ständiges, ja, kreatives und manchmal auch Kreativität vermeidendes Hin und Her zwischen den Kulturen. Und nun müssen wir natürlich heute fragen, was passiert eigentlich heute, wo dieser Zusammenstoß der Kulturen in einer Geschwindigkeit und einer Dichte geschieht, wie es noch nie in der Geschichte der Menschheit dagewesen ist. Das heißt, haben wir wirklich die Kraft, auch die Zeit, die Energie, diese Impulse aus anderen Kulturen in uns aufzunehmen, zu prüfen, was tut uns gut, was ist wirklich hilfreiche Medizin und was ist vielleicht solche, die uns vergiftet. Bei der Medizin kommt es ja auch sehr auf die Quantität an und auf die Art und Weise, wie wir sie zu uns nehmen und so weiter. Also da ist wieder das Bild, das der Dalai Lama gebraucht, glaube ich, nützlich. Und wir wissen es nicht, wir können es nur selber ausprobieren.
Mhm.
Und ich glaube, die Geschichte des Zen im Westen ist ein gutes Beispiel, wie solche Integration geschieht, wie sie auch gelingen kann, was auch die Gefahren sind, wo sie auch misslingen kann. Und wir haben ja jetzt immerhin schon über 100 Jahre, ja fast 150 Jahre, noch länger mit dem Buddhismus, aber mit dem Zen, ich denke mal so 120 Jahre Geschichte der Begegnung und der Praxis in Europa. Und da kann man schon einiges sagen, wie sich einerseits die Europäer, die Zen praktizieren, verändern und wie sich andererseits Zen verändert, wenn es durch Europäer praktiziert wird.
Können Sie zwei Worte zu beiden sagen? Wie verändern sich Europäer, die Zen praktizieren? Wie verändert sich Zen, also, das in Europa praktiziert wird?
Das kann ich so ganz empirisch beantworten aus der Praxis mit meinen Schülern. Das sind ja immer hier in Deutschland einige hundert und in Mitteleuropa, aber auch in Amerika und zum Teil auch in Indien. Sie werden nachdenklicher. Sie werden hoffentlich auch ruhiger, gelassener. Und es entsteht eine Sensibilität für das Einfache und für das Besondere, für das, was jetzt gerade da ist. Nicht wahr? Ich sitze jetzt hier gerade vor einer wunderschönen Orchidee, die auf meinem Fenster steht. die betrachte ich genauer. Die betrachte ich mit mehr, ich nehme nochmal das Wort von Freud, Resonanz, als wenn ich nicht in dieser Übung bin. Mhm. Muss natürlich nicht die Zen-Übung sein, es gibt auch andere Übungen. Zen ist besonders effizient und sehr pragmatisch. Aber solche Meditationsformen führen uns zu einer geschärften, ich will mal ganz allgemein sagen, intensiveren Wahrnehmung. Mhm. Und wenn die da ist, hat das psychische Wirkung, die Ängste überwinden lässt. Und wenn alles gut geht und diese in Praxis also tatsächlich in eine tiefe geistige Erfahrung mündet, dann verschwindet die Angst vor Leben und Sterben. Mhm. Also wir sind dann ja eins mit den Kräften des Universums. Ob wir das Gott nennen oder anders nennen, das ist jetzt wieder kulturell verschieden. Mhm. Und die zweite Perspektive, wie verändert sich Zen, wenn es durch Europäer praktiziert wird? Es verliert etwas den elitären Charakter, den es in China und Japan, ganz besonders in Japan hat. Es verliert auch etwas den hierarchischen Charakter, nicht wahr? Diese enorme Betonung des Meisters und der Abhängigkeit vom Meister. Das ist etwas, was uns Europäern nicht gut tut und übrigens dann auch wieder zurückwirkt nach Japan und China, in dem Maße, in dem dort also auch hierarchische Umgangsformen und Sozialformen sich auflösen. Also wir entwickeln ein viel demokratischeres Zen, ein Zen, was auch viel mehr mit Frauen und mit weiblicher Spiritualität zu tun hat, als das in den Ursprungskulturen in Asien der Fall ist. Und so könnte ich viele Aspekte erwähnen, die sich verändern, zum Beispiel auch die Einstellung zum Körper, die in traditionell buddhistischen Ländern keineswegs immer so ganzheitlich ist, wie wir es manchmal gern hätten und auch heute wahrnehmen, sondern da gibt es viel Unterdrückung, Abtötung körperlicher Impulse. Das verändert sich, nicht wahr? Wir sehen es heute in ganzheitlicheren Zusammenhängen und das sind ja auch empirisch überprüfbare Zusammenhänge, die sich in der psychosomatischen Medizin niedergeschlagen haben. Also das sind nicht einfach Ideologien oder Phantasmen, sondern es sind tatsächlich Wirkungsweisen unseres psychophysischen Systems.
Lassen Sie mich eine Frage an Ihre doppelte Verwurzelung einerseits als Zen-Lehrer und andererseits als evangelischen Theologen ansprechen. Würden Sie sagen, es gibt etwas, das Zen vom evangelischen Christentum zu lernen hat? Und gibt es etwas?
Auf jeden Fall, und das kann ich Ihnen sofort und spontan sagen,
ja, bitte.
Die Freude.
Okay.
Die Freude am Leben, das Musizieren. Ich meine, es gibt im evangelischen Christentum natürlich auch nur ganz verschiedene Dinge und es gibt da eine Sündenbußfrömmigkeit, die in manchen Epochen der Geschichte ans Pathologische grenzte, wenn nicht wirklich pathologisch war. Aber das ganz Charakteristische des protestantischen Christentums ist der Choral, die Musik, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und alles, was folgte, dieser Jubel an der Befreiung und der Schöpfung als innere Erfahrung, die dann wirklich auch in die Kunst hineinfließt. Das ist etwas, was im Zen, so wie wir es oft praktizieren, oft ja auch ein bisschen durch die japanische Lebensform hindurch fast zwanghaft, das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten tatsächlich diese innere Freude an jedem Atemzug, an jeder Empfindung, wenn man gerade und völlig fast schwerelos da sitzt, an jeder sinnlichen Erfahrung, sei es eine Fliege, die vorbeifliegt, wenn man intensiv meditiert, oder ein Wasserfall, der draußen rauscht. Also diese Freude, ne? Die meine ich.
Daran angeschlossen, Menschen, die heutzutage einfach ein spirituelles Interesse in sich verspüren, und die gleichzeitig einfach bewusste Weltbürger sind, also jetzt nicht nur in der jeweiligen Tradition, in dem jeweiligen Kulturkreis zu Hause sind, in dem sie aufgewachsen sind, die jetzt mit dieser Frage konfrontiert werden, es war ja vor 200 Jahren in einem gewissen Sinn einfacher, spirituell zu sein, jetzt bewusst nicht religiös nur, sondern auch spirituell zu sein, weil es gab eine vorgezeichnete Richtung, wie und wo sich diese Spiritualität entfaltet. Wie sollen wir in dieser globalisierten Situation damit umgehen? Kommt da Ihr Resonanzvergleich wieder zur Geltung, dass es hier einfach darum geht, eine Resonanz zu gehen? Ist es eine Resonanz, wo man sich auf ein Ding einschwingen soll und da in die Tiefe gehen soll, gleichzeitig alle anderen Dinge, Formen von Spiritualität eher ein bisschen auf die Seite stellen? Oder geht es darum, auch diese vielfache Schwingungen, die hier auf uns einwirken, irgendwie heute als Weltbürger zu verarbeiten?
Ja, also zunächst mal möchte ich vielleicht das, was Sie am Anfang jetzt Ihrer Bemerkung sagten, ein bisschen in anderes Licht rücken. Also meine Erfahrung ist anders, auch meine Kenntnis der Geschichte. Ich glaube nicht, dass es vor 200 Jahren einfacher war. Zwar waren Wege vorgezeichnet, wir hatten natürlich hier auch in Europa durchaus unterschiedliche spirituelle Möglichkeiten, aber gerade die Wahlmöglichkeit, die Menschen heute haben, die Wahl setzt ja voraus, dass ich mich bewusst damit auseinandersetze. Es ist nicht einfach da, sondern ich schaue mir bewusst an, was tut diese spirituelle Tradition, was tut diese, und dann suche ich. Und ich suche wonach? Ich suche nach dem, was Resonanz erzeugt. Das schafft in mir zunächst mal eine Schwingung, die mich überhaupt dieses Buch oder diesen Kurs wahrnehmen lässt und dann vielleicht auch buchen lässt. Also ich suche sicherlich zunächst einmal etwas, was mir entspricht, wo ich das Gefühl habe, das bringt mich weiter. Kurz gesagt, wie wir das immer sagen, das tut mir gut. Und das ist ein guter Ausgangspunkt. Nur, dabei darf man nicht stehen bleiben, weil sonst ja immer nur die Selbstbestätigung dabei herauskommt. Ich will ja aber nicht selbstbestätigt werden in der Art und Weise, wie ich gerade bin, sondern ich will ja wachsen. Ich will mich ja verändern. Ich will ja Möglichkeiten erkunden, die ich noch gar nicht kenne in mir. Also muss ich mich dann fragen, wenn ich einmal in eine bestimmte Tradition, sei es Herzensgebet oder Zen oder bestimmte Form von Yoga oder sufische Traditionen hineinbegeben habe, bringt es mich wirklich zu tieferen Erfahrungen? Widerspricht es mir unter Umständen auch? Nicht der Lehrer zum Beispiel, der mich ständig nur bestätigt und ja sagt, ist kein guter Lehrer, sondern er soll mir ja nicht nur den Spiegel vorhalten darüber, was ich im Moment bin, sondern er soll mir vor allem den Spiegel vorhalten mit den Möglichkeiten, die ich noch in mir habe, wozu ich also werden kann. Das ist die tiefere Aufgabe des Lehrers, der ja nun also die Tradition einer bestimmten Spiritualität verkörpert. Nicht wahr? Und das ist ja das Besondere oder auch das Schöne an der spirituellen Praxis. Ich kann das nicht einfach aus Büchern lernen, also so indirekt vermittelt. Ich kann einiges aus Büchern lernen, bekomme da einen Eindruck, aber erst durch die lebendige Übung, durch die Begegnung mit anderen Menschen, wird Spiritualität zu einer Kraft, die mein Leben verändert und wesentlich macht und auch schön macht und freudig macht. Und da ist natürlich dann wirklich die Begegnung mit einem Lehrer wichtig, der oder die selber die Erfahrung hat und mich sozusagen anstecken kann, ne? Also ein Feuer in mir entfachen kann. Das ist dann die Übung, die mir entspricht und die mich verändert, die mir auch widerspricht. Also ein Lehrer muss auch widersprechen, es muss auch Reibung geben, sonst komme ich ja nicht voran. Also diese Vielfalt, die wir heute haben, die halte ich für äußerst hilfreich, auch ganz bewusst einen spirituellen Weg zu geben und vielleicht auch einen, den ich mal eingeschlagen habe, der mich aber nicht weiterbringt, tatsächlich dann zu verabschieden, nicht in Wut und Zorn, das ist meistens nicht gut, sondern zu sagen, dankbar zu sein für das, was man empfunden hat, was man gelernt hat, sich aber nun auch einer neuen Praxis zuzuwenden. Nur was man nicht machen darf, und das ist das, was der Dalai Lama immer natürlich auch sagt, ständig hin und her springen, dann komme ich nicht weiter. Ich vergleiche es gern, weil ich auch Musiker bin, ich vergleiche es gern mit dem Erlernen eines Musikinstrumentes. Wenn man ständig die Musikschule oder die Art des Spielens verändert, ständig beim Klavier zum Beispiel die Fingersätze verändert, dann wird man nie weit bringen. Man muss schon mal dann auch in der Sache drin bleiben und mit viel Energie und Geduld üben. Aber diese erste Resonanz, dieses intuitive Empfinden ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da bieten nun die globalisierten Lebensläufe, in denen wir alle leben, große Chancen. So schwierig diese Globalisierung ist und so viele Gefahren sie birgt, so erleben wir ja gerade in diesen Tagen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind wirklich die enormen Chancen, das große Wissen, die große Erfahrung, die die Menschheit in verschiedensten Zusammenhängen, in verschiedensten Gegenden gemacht hat, nun also auf uns selber anzuwenden.
Genau darauf würde ich auch gern die nächste Frage zulaufen lassen. In diesem globalen Zusammenhang, der eben gerade dieser Tage auch sehr schmerzhaft oder in seiner Herausforderung wahrnehmbar ist, gibt es hier eine besondere Message, eine besondere Botschaft, die gerade aus der Zen-Tradition kommt, die eine globale Bedeutung hat?
Ja, zunächst mal die allgemeine ist die, dass die Menschen aufeinander einschlagen. Alles das, was hier geschieht, ist ja menschengemacht. Nicht? Das ist nicht das Schicksal, was uns ereilt, sondern die menschliche Dummheit, Torheit und Hass, Geiz und Neid, die alle ihre Wurzeln in einem verbogenen Bewusstsein haben. Zen-Praxis sagt, okay, das ist die Situation, nimm sie an, wie sie ist und beginne an dir zu arbeiten. Arbeite zum Beispiel an deiner Wut, arbeite an deinem Gefühl von Minderwertigkeit, um das zu überwinden, und erst dann wirst du frei von Ängsten, und erst wenn du frei von Ängsten bist, wirst du ein angenehmerer Mensch, der sich hütet davor, Gewalt zu üben. Also das sind psychologische Zusammenhänge. Zen zeigt deutlich, das kann bearbeitet werden, und zwar individuell wie in Gemeinschaft. Das ist ein langer Weg, aber die Menschheitsgeschichte befindet sich ja vermutlich oder hoffentlich nicht am Ende, sondern ist mal allenfalls gerade in der Mitte der Evolution. Da muss man aber natürlich auch sagen, Zen ist kein Allerweltsheilmittel für die ganze Welt, ist sehr anspruchsvoll. Nicht jeder kann und soll Zen üben. Ich habe gar nicht die Absicht, da Leute zu missionieren, sondern wer es möchte, wem es gut tut, wird sehen, was es ihm tut. Aber es gibt vieles andere, nicht? Ob wir nun im Christentum schauen, ob wir im Islam schauen, im Judentum, in den indischen, hinduistischen Traditionen. Wenn jeder wirklich sich in seine Tradition vertieft und in Resonanz mit den Tiefen dieser Tradition einlässt, dann findet er zu einer tieferen Lebenserfahrung, die nur eben nicht in Gewalt und Abgrenzung und Hass endet, so wie wir das jetzt erleben, sondern eine innere, und ich meine das jetzt wirklich im wörtlichen Sinne dieses Wortes, eine innere Zufriedenheit schafft. Und wo diese Zufriedenheit ist, da ist ein menschliches Miteinander möglich.
Herr von Brück, ich hätte noch einiges an Fragen, aber ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon fortgeschritten. Wir haben auch schon einige Hörer und Hörerinnen-Fragen, die uns hier per E-Mail erreicht haben. Falls sich jemand auch noch bei Telefon hier mit einbringen möchte, kurz die Einwahlnummern, die wären in Deutschland 0201 54 59 98 00, in der Schweiz 041 51 26 012, in Österreich 01 22 97 303. Der Konferenzraum hätte die Nummer 77 58 0 gefolgt von der Raute-Taste. Der Einwahlcode dort wäre 12 12 12, auch gefolgt mit der Raute-Taste. Und dann gibt es noch eine letzte Hürde. Wenn Sie dann im Konferenzraum noch mit der Stern-1-Tastenkombination sich zu Wort melden, dann können wir sehen, dass Sie hier sich ins Gespräch einbringen wollen. In der Zwischenzeit möchte ich gern mit einer unserer Hörerfragen beginnen, die uns hier per E-Mail erreicht haben. Da schreibt eine Hörerin: Lieber Herr von Brück, es ist spannend, was Sie über die Sprache sagen, dass sie immer nur auf die Wahrheit zeigen kann, sie aber nie vollständig beschreiben. Ich frage mich, ob Sprache auch einen Bewusstseinsraum öffnen kann, in dem Wahrheit sich tiefer zeigen kann. Also Sprache dann nicht als Zeiger, sondern als Mittel zur Öffnung eines Raumes, durch den die Wahrheit, Göttlichkeit erscheinen kann. Mit herzlichen Grüßen.
Ja, danke schön für diese Frage, wunderbare Frage. Ich kann das nur mit einem ganz klaren Ja beantworten. Und zwar ganz besonders in der Poesie. Also, kann das ja auch erwähnen, ich habe gerade ein Buch geschrieben, das in den nächsten Tagen erscheinen wird, über die Dichtung Rainer Maria Rilkes in Resonanz mit dem Buddha, so heißt das Buch auch. Erscheint jetzt beim Herder Verlag in ein paar Tagen. Da habe ich versucht, die Duineser Elegien, eine der ganz großen Texte in deutscher Sprache, darauf hin zu prüfen, was ist das für eine Spiritualität und wie stark ist sie wirklich jetzt auch von Resonanz mit dem Buddha durchdrungen. Und das ist ganz offenkundig, ganz spannend. Mhm. Aber die Dichtung Rilkes ist genau das, was die Hörerin anspricht, ist ein Öffner des Herzens, ein Öffner des Geistes, also nicht nur des emotionalen Teils des Geistes, sondern auch des intellektuellen, für tiefere Erfahrungen, für tiefere Zusammenhänge. Und insofern hat Sprache, und jetzt benutze ich einen Fachbegriff, einen mystagogischen Charakter. Also sie kann, wenn sie bewusst gebraucht wird, wenn sie gerade auch in ungewöhnlichen Metaphern uns wachrüttelt, kann diese Dimension in das andere, in das darüber hinausgehende, öffnen.
Spannend. Und das gerade auch mit Rilke, der ja das wahrscheinlich im deutschen Sprachraum wie kaum ein zweiter zum Ausdruck bringt, zu erfolgen,
also ich muss ein spannendes Projekt gewesen sein. Ich bin total über meine Abschiedsvorlesungen in München, nicht, die ich jetzt als Buch rausbringe. Und es ist ein faszinierendes Universum und enthält so viel von tiefer buddhistischer Erfahrung, obwohl Rilke nie sich wirklich theoretisch oder durch Lektüre mit dem Buddhismus beschäftigt hat. Es ist die, ich würde sagen, eine natürliche Schwingung des Geistes, die bei diesem ungeheuer sensiblen Dichter da ist, der sich zum Beispiel von der Gestalt des Buddha, von Buddha-Statuen hat so wunderbar anregen lassen. Und was das für uns bedeutet und wie wir daraus ein Leben schaffen können, das auch frei von Todesfurcht ist, das beschreibt er in diesen großartigen Texten.
Der Buchtitel heißt Die Resonanz?
Der heißt Weltinnenraum. Weltinnenraum ist der Obertitel, der Untertitel Rilkes Duineser Elegien in Resonanz mit dem Buddha.
Okay. Ja. Sollte man fast eine Sendung dazu machen?
Ja, gern. Es ist also faszinierend, das zu lesen, auch im Kontext der Kulturgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts, im Kontext der Maler Kandinsky, Franz Marc und andere. Ich habe versucht, das ein bisschen zu beschreiben, dass Rilke da auch nicht völlig einsam dasteht, sondern dass das ein geistiger Aufbruch gewesen ist, von dem wir alle noch zehren.
Ich würde gern hier noch eine Frage einbringen, die so ein Thema reinbringt, das eigentlich diese ganze Sendung jetzt schon ein bisschen mindestens im Hintergrund durchzogen hat. Die Hörerin schreibt, lieber Herr von Brück, ich habe mich gerade gefragt, ob es zum Erreichen eines globalen, universellen Bewusstseins auch ganz stark einen Dialog zwischen den verschiedenen Arten der Spiritualität braucht. Oder ist es eher so, dass alle Spiritualitäten auf das eine hinweisen und es keine Konsolidierung braucht? Die Frage kam mir, weil Sie so stark betonen, wie jede Spiritualität fest in der Kultur verwurzelt ist.
Der Dialog ist ja meistens etwas Sprachliches oder in Ausdrucksformen der Kunst etwa. Die spirituelle Praxis ist etwas, was ja in der Stille geschieht und auf einer subtilen Ebene. Und vermutlich spricht die Hörerin genau diese Dimension an. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Ich unterrichte Zen ja auch in Afrika, ganz selten, aber eben in Amerika und auch in Asien. Aber auch hier in Deutschland gibt es große Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland oder in der Schweiz. Ich bin also in der Schweiz, im LaSalle-Haus und im Felsentor. Da nehme ich schon Verschiedenes wahr und verschiedene Kulturen. Und im Schweigen entsteht eine ganz subtile Art von Gemeinschaft, ja von wirklicher Kommunion. Gerade im Schweigen, wo kein trennendes Wort gesagt wird, sondern da ist ein gemeinsames Atmen. Ich sage meinen Schülern gerne, es gibt nichts Intimeres, als sich bewusst zu werden, dass der Atem uns verbindet. Und das passiert dann nur im Meditationsraum über eine ganze Woche schweigend in intensivster Form. Denn der Atem, den du gerade ausgeatmet hast, den atme ich jetzt ein. und so weiter. Und die Pflanzen, die da sind, nicht wahr, die atmen mit, sie produzieren den nötigen Sauerstoff. Also es ist eine ganz, ganz intime Kommunion zwischen den Lebewesen. Und wenn man sich das bewusst macht, dann entsteht ein Dialog, aber es ist jenseits von Dialog, in der spirituellen Praxis des Atmens, des körperlichen Anwesenseins in der Präsenz des anderen. Und das ist in der Tat eine ganz, ganz tiefe Erfahrung. Wir haben, könnte ich Ihnen jetzt stundenlang erzählen, ich habe ja viele Jahre in Indien gelebt und wir haben diese Meditationsformen im Schweigen zu atmen auch praktiziert und angewendet, gerade in Krisensituationen. Mhm. Wenn Muslime und Hindus übereinander hergefallen sind, dann haben wir versucht, in den Zen-Gruppen, die ich da dann dort hatte, haben wir versucht, eine solche Präsenz zu schaffen. Mhm. Und das ist außerordentlich kraftvoll.
Mhm. Ja, das ist sehr spannend, was Sie sagen. Aber lassen Sie mich vielleicht hier ein wenig provokant nachfragen, ist das, was Sie hier sagen, nicht auch ganz explizit eben als Zen-Lehrer ausgesprochen? Ist, wenn man zum Beispiel jetzt das Pfingsterlebnis hier mit reinbringt, das Sprechen in Zungen, das ist ja in sich auch spirituelle Praxis. Also diese Betonung der spirituellen Praxis in Schweigen, ist das nicht in sich schon eine Zen-Färbung der spirituellen Praxis, die vielleicht gerade in einer pfingstlichen Verständnis von Christentum anders aussehen würde?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, glaube ich. Nur ist es so, ich kenne mich in der Pfingstspiritualität nur durch Lektüre aus. Ich habe sowas auch mal selbst miterlebt und war mal in so einer Gruppe und so, aber ich praktiziere es nicht, von daher kann ich nicht wirklich darüber reden. Ich könnte aber als vielleicht nicht ganz so provokant, wie Sie sagten, wie das Pfingsterlebnis, aber das gemeinsame Singen oder gemeinsame Musizieren oder gemeinsame Laufen, ja, auch im Sport, das ist auch so etwas, was Menschen in einen gemeinsamen Rhythmus bringt, theoretisch gesagt in eine Synchronizität. Und eine solche Synchronizität ist immer genau das, was da sein muss, damit Gemeinschaft spürbar wird. Und ich vermute, dass das auch in dem pfingstlerischen Zungenreden der Fall ist. Nicht wahr? Es entsteht ein Laut, es entsteht eine Atmosphäre, in die der Einzelne mit seinen ganz unterschiedlichen biografischen Hintergründen einfach mit hineingerissen wird. Und das ist dann wirklich das Kommunitäre, das Gemeinschaftliche. Die Frage ist natürlich immer, wie wirkt sich das aus im Alltag? Wie geht das dann wirklich in unsere Arbeitswelt, in unsere Familienwelt? Und das ist das Entscheidende. Auch in die politische Welt natürlich. Ne? Mhm. Das ist das Entscheidende. Diese innere Haltung, die wir auf dem Kissen üben, praktizieren, gleichsam in Laborsituationen, die muss dann hinaus in das Alltägliche und sich dort bewähren. Da gibt es immer wieder Scheitern, klappt dann nicht und ich werde wieder wütend und dies. Aber da braucht es Geduld und Lebensformung, spirituelle Formung ist eine Sache, die einerseits Genauigkeit braucht, ganz im Sinn ist es Zehntel Millimeter Genauigkeit der Übung, der Haltung und so weiter, die zweitens Geduld braucht, nicht? Braucht sehr viel Geduld, bis man wirklich innerlich Veränderungen wahrnimmt, aber die nimmt man dann wirklich wahr. Und wenn man mal scheitert, braucht es auch eine gewisse Gelassenheit, dass man immer wieder neu anfängt und vor allem mit sich selber humorvoll umgeht. Also ich sage meinen Zen-Schülern und Schülerinnen immer, das sind die drei großen G der spirituellen Übung. Ich glaube, es ist nicht nur ein Zen so. Genauigkeit, Geduld und Gelassenheit.
Wir haben hier noch eine Frage, die sich ein bisschen auf diesen Begegnungsraum ausrichtet, den wir angesprochen haben. Da schreibt ein Hörer, welche Fähigkeiten müssen wir entwickeln, um verschiedene kulturelle Impulse in uns und in unsere Kultur zu integrieren? Wie war das für Sie persönlich als Theologe in der Begegnung mit Zen und Yoga?
Also die erste Tugend, die ich dafür brauchte, war die Bereitschaft zur Offenheit. Und bereit, wirklich das andere als anderes wahrzunehmen. Nicht sofort zu vereinnahmen, zu sagen, dasselbe, was ich schon immer dachte, sondern es ist erstmal anders. Und Offenheit, in diesem Sinne, kann man umso mehr haben, je mehr man in sich ruht. Ja, also ich muss schon sagen, ich bin durch meine Erziehung in einem Chor, in einem Knabenchor, durch die Musik zu einem Menschen geworden, schon in meiner Jugend, der neugierig ist, aber in sich ruht. Ich habe also keine Angst vor dem anderen und auch vor dem Fremden. Das ist das eine, was man braucht. Das zweite, was man braucht, ist das, was ich schon ansprach, Genauigkeit. Wirklich Genauigkeit auch in der Wahrnehmung des anderen. Und dann die Bereitschaft, ja, wie viel kann ich davon integrieren? Meine Erfahrung ist, durch mein Studium der indischen Religionen und dann durch die Praxis des Buddhismus, erlebe ich das viel tiefer und ich glaube also in einer wunderbar faszinierenden Weise, was im Neuen Testament von Jesus erzählt wird. Ich habe durch diese Praxis einen, wie mir scheint, intensiveren Zugang zum Evangelium gefunden und umgekehrt kann ich durch diese Zusage und die Liebe und die Freude, die mit der Gotteserfahrung im Christlichen verbunden ist, im Buddhismus vieles finden, was auch mein Verständnis des Buddhismus weiterbringt. Also ich habe immer das Gefühl, diese beiden unterschiedlichen Traditionen, sie bleiben auch unterschiedlich, sind wie zwei Seelen in meiner Brust, die befruchten einander in meisten Zeiten sehr gut. Es gibt auch natürlich manchmal Reibungen, Widersprüche, die nicht so schnell auflösbar sind. Da muss ich sie stehen lassen und da kommt jetzt die nächste und letzte Tugend noch dazu. Man braucht viel Humor, um Umgang mit dem anderen, mit dem Fremden. Aber bekanntlich braucht man den meisten Humor im Umgang mit sich selbst.
Das würde ich jetzt auch gern als Schlusswort stehen lassen. Wir haben noch einige Fragen hier von Hörern. Wir sind aber auch am Ende unserer Zeit. Herr Professor von Brück, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen, dass Sie auf Ihrem spirituellen Weg, auf dem Sie sind, mit diesen Tugenden, die wir gerade am Schluss genannt hatten,
ganz genau das,
gut vorankommen, um Ihre Potenziale zu erschöpfen.
Ich danke Ihnen. Einen schönen guten Abend.
Danke Ihnen auch. Auf Wiederhören und guten Abend.